Guten Abend zu Querfunk Spezial. Guten Abend zu Sachzwang FM einmal mehr. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger, heute mit einer Sondersendung über Wissenschaftsbetrieb. Spezialisten fit fürs 21. Jahrhundert. Was hat Wissenschaftsbetrieb mit der bürgerlichen Gesellschaft zu tun? Was Fachidiotentum mit kapitalistischer Arbeitsteilung? Worum es heute nicht gehen soll, das ist Wissenschaftsethik, Verantwortungsdiskurse, Bioethik, Gentechnik, sogenannte Technikfolgenabschätzung oder Genderdiskussionen. Stattdessen wird zunächst anhand eines Wissenschaftlers, nämlich des Chemikers Fritz Haber, ein nicht gerade unrepräsentativer Fall eines erfolgreichen Wissenschaftlers vorgestellt in der ersten Stunde. Bevor dann ein Blick auf die aktuelle Situation der Universitäten geworfen wird. Zum Schluss wird noch der wissenschaftliche Positivismus näher theoretisch beleuchtet und einer vernichtenden Kritik unterzogen. Ich wünsche schon jetzt angenehme Unterhaltung. Nach dem Studium in Berlin und Heidelberg promovierte der deutsche Chemiker Fritz Haber, unterbrochen durch seinen freiwilligen einjährigen Militärdienst, 1891 in Berlin. Es folgten Lehrjahre in der Industrie, bevor er für einen kurzen Aufenthalt an die Polytechnische Schule nach Zürich und später nach Jena ging. 1894 begann für Haber die Zeit in Karlsruhe als Assistent an der Technischen Hochschule, wo er sich 1896 mit einer Arbeit über die Verbrennung von Kohlenwasserstoffen habilitierte. 1898 wurde er an der Technischen Hochschule außerordentlicher Professor für physikalische Chemie und übernahm nach der Berufung zum ordentlichen Professor 1906 die Leitung des Instituts für physikalische Chemie. In Karlsruhe entwickelte er die Ammoniaksynthese. 1909 baute er eine Pilotanlage, die 1 Kilogramm Ammoniak pro Tag herstellen konnte. Stickstoff und Wasserstoff, der Luft und dem Wasserdampf entzogen, werden bei einer Temperatur von 550 Grad Celsius und unter Druck von mehr als 200 Atü zusammengefügt. Der Industriekonzern BASF übernahm umgehend das Haber-Verfahren, später Haber-Bosch-Verfahren genannt. Der durch dieses Verfahren erzeugte Kunstdünger ist auch heute noch ein wichtiger Faktor bei der Ernährung der Menschheit. Für diese Synthese von Ammoniak aus seinen Elementen wurde Fritz Haber 1918 als Nobelpreisträger vorgeschlagen. Zweifellos war dies einer der umstrittensten aller je vergebenen Nobelpreise. Kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges hatten viele Wissenschaftler Mühe zu verstehen, dass man einen Forscher ehren konnte, der für die Herstellung von Kampfgas für die deutsche Armee verantwortlich war. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges hatte Haber seine Arbeitskraft der obersten Heeresleitung zur Verfügung gestellt. Er führte Giftgas ein und arbeitete an der Entwicklung von Gasschutzgeräten. Das Institut forschte für den Krieg. 150 der geschätzten 1000 Akademiker, die in Deutschland mit Kampfgasproblemen beschäftigt waren, forschten und entwickelten in Habers Institut. Es gab 3 Abteilungen für Gasschutz und 6 für den Gasangriff. Deutschland führte am 22. April 1915 den weltweit ersten Gasangriff im belgischen Ypern. Die Wirkung dieses Gasangriffs war wahrhaft verheerend. Noch vor dem Abend lagen 15.000 Männer auf dem Schlachtfeld, 1/3 davon tot. Eine riesige Lücke war in die Linien der Alliierten gerissen worden. Nichts stand mehr zwischen den deutschen und den ungeschützten französischen Kanalhäfen direkt gegenüber von England. Doch die Unfähigkeit der deutschen Heeresleitung, den Erfolg ihrer neuen Waffe vorauszusehen, ersparte den Alliierten die Vernichtung. Haber war darüber sehr verbittert. Wie er später schrieb, hätten die Deutschen den Krieg gewonnen, wenn sie seinem Rat gefolgt wären und anstelle des Experiments von Ypern einen groß angelegten Angriff gestartet hätten. Hätten andersherum Haber und die glänzend organisierte deutsche chemische Industrie der obersten Heeresleitung nicht zur Verfügung gestanden, so hätte diese sich wahrscheinlich innerhalb von 12 Monaten schon um Frieden bemühen müssen, schätzt Habers Schüler Kurt Mendelssohn. Der Gasangriff 1950 bei Ypern blieb der Erfolg Fritz Habers. Die Militärs beförderten ihn vom Vizefeldwebel zum Hauptmann der Reserve. Im Hause Haber wurde gefeiert. Als die Abendgesellschaft sich verabschiedet hatte und Haber mit Schlafmittel zu Bett gegangen war, schoss sich seine Frau Clara im Garten mit der Pistole des neuen Hauptmanns in die Brust. Der Sohn Hermann Haber weckte den Vater. 2 Stunden später starb die Mutter. Noch am gleichen Tag fuhr Fritz Haber nach Galizien zur Vorbereitung weiterer Gaseinsätze. ...1933 sah sich Haber wegen seiner jüdischen Abstammung und trotz seiner Verdienste um Deutschland durch die Nationalsozialisten verstärkt unter Druck, sodass er seine Ämter niederlegte und Deutschland verließ. 1934 starb er.
Ich möchte jetzt Haber als historische Figur, eben als Geschichtemachenden behandeln. Und damit das inhaltlich nicht völlig ausufert, werde ich mich exemplarisch auf den Bereich Wissenschaft und Militär beschränken. Und zwar insbesondere am Beispiel der Frühphase des Ersten Weltkriegs. Dabei lasse ich mich von 3 Fragen leiten. Erstens, wie handelte Haber als Wissenschaftler im Militär? Zweitens, wie ging Haber als Offizier mit Wissenschaft um? Und drittens, wie veränderte und verflocht er die wissenschaftlichen und militärischen Institutionen, in denen er im Ersten Weltkrieg arbeitete? Nun, zunächst mal fällt auf, Haber ergriff die Initiative. Bereits vor Beginn des Ersten Weltkrieges, noch im Juli 1914, stellte er einen Kurantrag unter den Vorbehalt, die Kur natürlich nicht absolvieren zu wollen, falls der Krieg ausbräche. Und das etwa nicht, weil er unter den Umständen eines Krieges zu einem Urlaub keine Ruhe gehabt hätte, sondern aus vaterländischem Pflichtbewusstsein, weil er sich in diesen Krieg einbringen wollte. Am 1. August 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Noch in den ersten Tagen hat er sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet, musste dann aber nochmal nachfassen, weil seine Meldung zunächst wegen seines hohen Alters abgelehnt wurde. Als sie dann doch angenommen wurde, wurde aber immer noch die von ihm gewünschte Verwendung als Militärchemiker abgelehnt, und zwar schlicht, weil das Militär keinen Bedarf an Chemikern hatte. Ende des Monats, Ende August 1914, bot er an, dem neu gegründeten Kriegsrohstoffamt mitzuarbeiten, und auch das wurde mangels Bedarf abgelehnt. Er hatte also, obwohl er unbedingt wollte, lediglich die Möglichkeit, informell als wissenschaftlicher Berater im Kriegsministerium tätig zu werden. Aber in der Funktion wurde er dann in der Tat auch tätig. Nämlich noch im August, im ersten Kriegsmonat, riet er der BASF, mit der er schon langjährig in professionellen Verbindungen stand, dass das von ihm entwickelte Verfahren zur Hochdrucksynthese von Ammoniak aus den Elementen, für das er später den Nobelpreis kriegen sollte, zur Salpeterproduktion zwecks Sprengstoffherstellung angewandt werden sollte. Und die BASF wurde in der Tat rasch tätig. Innerhalb eines Monats gab Robert Bosch gegenüber der Wehrmacht sein Salpeterversprechen ab, sprich bis Mitte des folgenden Jahres 5000 Tonnen Salpeter monatlich zu produzieren. Das ist eine ungeheure Menge und entspricht deutlich mehr als der Hälfte dessen, was damals jährlich in Deutschland produziert wurde. Bereits am 1.10.14 war der Entwurf für die Salpeterfabrik fertiggestellt. 14 Tage später hatte Haber persönlich den ersten Vertragsentwurf aufgesetzt, war bereits zu diesem Zeitpunkt eine Art Doppelagent, da er einerseits Berater der BASF, gleichzeitig aber auch informeller Mitarbeiter im Kriegsministerium war. Und noch einmal 10 Tage später war Baubeginn des BASF Salpeterwerks Oppau, hier ganz in der Nähe. Interessanterweise hat es damals unter diesen Bedingungen, also vom ersten Tipp an die Industrie bis zum Baubeginn der Fabrik, nur ein paar Tage mehr als einen Monat gedauert. Nach 4 weiteren Monaten war Fertigungsbeginn, nach 3 weiteren die Großproduktion und nach einem weiteren Jahr wurde dann in Ostdeutschland, in Leunau, noch ein weiteres großes Werk gebaut. Hier wird bereits deutlich, dass obwohl gar nicht so klar war, ob man seinen Rat wirklich wollte, innerhalb kürzester Zeit eine ungeheure Agilität entwickelt hat. Und vermutlich, wenn er sich da für diese Sprengstoffversorgung nicht so eingesetzt hätte, wäre spätestens nach einem halben Jahr das deutsche Militär durch Munitionsmangel in ernste Schwierigkeiten geraten. Nun, wie ist so etwas möglich? Welche Einstellung liegt dem zugrunde? Er hatte sich als eines seiner Vorbilder eine Einstellung gewählt, die Archimedes zugeschrieben wird bereits, nämlich der Wissenschaftler diene im Frieden, dem Fortkommen der Menschheit und im Kriege der Verteidigung des Vaterlandes. Er hat das so erweitert, auch den Angriffen, die das Vaterland, das hat er nicht wirklich gesagt, aber so hat es sich dann später entwickelt. Er hat sich auf Grundlage dieser Einstellung rückhaltlos für die Ziele des Staates eingesetzt, auch gegen persönliche Bedürfnisse, auch gegen persönliche Überzeugungen. Er zitierte einmal, right or wrong, this is my country. Er hat sich auch rückhaltlos eingesetzt für die Ziele des Staates, wenn dadurch wissenschaftliche Belange beeinträchtigt wurden, ja selbst dann, wenn die Regierung im Gegensatz zu den Menschenrechten stehen sollte, wie er einmal geschrieben hat. Lediglich, wer die Ziele des Staates definierte, für die er sich da einsetzte, danach hat er nie gefragt. Trotzdem, obwohl er gegen diese ganzen Dinge Ziele des Staates verfolgt hat, hat er keineswegs ständig in Konflikten gestanden. Er hatte ohnehin eine Vorliebe für alles Militärische, für Äußerlichkeiten, war fasziniert von militärischer Technik, genauso wie von der Technik an sich. Zwar verabscheute er das Töten im Kriege, aber er hielt es für ein unvermeidliches Übel und unter solchen Voraussetzungen ist bekanntlich Abscheu zu verkraften. Im Übrigen war er eindeutig nationalistisch eingestellt. Ein unrühmlicher Höhepunkt ist da sicherlich seine Unterstützung für den Aufruf an die Kulturwelt im Oktober 1914, in dem 93 namhafte Wissenschaftler, deutsche Wissenschaftler, nach dem Bestreiten der Schuld am Kriegsausbruch und der erfolgten Völkerrechtsverletzungen und nach rassistischen Ausfällen auf die westlichen Alliierten, die im Bündnis mit russischen Horden, Mongolen und Neger auf die weiße Rasse hetzten, in dem pathetischen Ausruf gipfeln, deutsches Heer und deutsches Volk seien eins. Gut, diesen Text hat er nicht geschrieben, aber er hat ihn immerhin eigenhändig an mehrere Bekannte im Ausland verschickt. Auch zu späterem Zeitpunkt lässt sich Ähnliches berichten. Im Juli 1915, nicht ganz ein Jahr später, stand der Ausschluss der ausländischen Mitglieder der Berliner Akademie der Wissenschaften zur Diskussion. Persönlich war er wohl dafür, aber er drang darauf, nicht voreilig, insbesondere nicht ohne Übereinstimmung mit dem Kaiser, zum Handeln zu schreiten. Und im Jahr 1917 war ein Freund dann erstaunt, ihn habe einen hundertprozentigen überzeugten Militär erblicken zu müssen. Nun, Haber hatte sich eingesetzt für die Sprengstoffversorgung des deutschen Militärs und das war ein sehr bedeutender Einsatz. Sein eigentliches Engagement und seine historische Bedeutung im Ersten Weltkrieg sind aber verbunden mit dem Gaskrieg, mit dem chemischen Krieg. Der chemischen Krieg will ich hier verstehen, den auf naturwissenschaftlicher Forschung und Entwicklung basierenden massenhaften Einsatz hochgiftiger Substanzen. Bereits im September 14, also im zweiten Kriegsmonat, schaltete er sich in eine zwischen einem Chemikerkollegen Walter Nernst und dem Generalstab laufende Diskussion über dieses Thema ein. Zwei Monate später, im November 14, schlug er den ersten zu dem Zeitpunkt noch Reizstoff für Kampfeinsätze vor, den sogenannten T-Stoff. Einen Monat später verlief dann die Erprobung im Feld unter freiem Himmel, wenig befriedigend. Noch im selben Monat, am 17. Dezember, kam einer seiner Kollegen in seinem Institut der Chemik, Otto Sackur, bei Versuchen, die Reizstoffe für den Fronteinsatz zu verbessern ums Leben bei einer Explosion. Trotzdem wurde im Januar dieser T-Stoff an der Front erprobt. Es fiel kaum auf, dass der erprobt wurde. Es war also ein völliger Fehlschlag. Die oberste Heeresleitung genehmigte daraufhin, wiederum auf Vorschlag und auf Drängen von Fritz Haber, Chlorgas-Blasangriffe und stellte spezielle Gastruppen auf. Chlorgas-Blasangriff heißt schlicht, dass an der Front Chlorgasflaschen eingegraben und eine Chlorgaswolke auf die feindlichen Truppen losgelassen wird, was dann halt zu schweren Verätzungen führt und die gegnerischen Truppen kampfunfähig machen soll. Haber entwickelte das Konzept des Chlorgasblasangriffes persönlich, setzte es in allen Einzelheiten persönlich um, von der Materialbeschaffung bis zur ersten Anwendung an der Front, die drei Monate später am 22. April 1915 bei Ypern in Belgien, was ja eigentlich gar keine Kriegspartei war, stattfand. Übrigens war er sich selbst der Bedeutung dieses ersten wirksamen Angriffs der Weltgeschichte, bei dem Massenvernichtungswaffen eingesetzt wurden, vollkommen bewusst. 1923 vor dem Reichstagsuntersuchungsausschuss hat er selbst darauf hingewiesen, dass das als sinngemäß als Wendepunkt der Waffengeschichte zu verstehen war. Im Lauf des Krieges hat er Entwicklungen diverser Kampfstoffe geleitet und begleitet im Laufe des Jahres 1915 die Grünkreuzkampfstoffe Phosgen, Perstoff, im Laufe des Jahres 1916 die Gelbkreuzkampfstoffe Lost und oder anderer Name dafür Senfgas, im Jahr 1917 die Blaukreuzkampfstoffe Aerosole aus Feststoffen, die die Truppen veranlassen sollte, die bis dahin inzwischen üblich gewordenen Gasmasken abzureißen, damit sie dann anschließend von den Grün- und Gelbkreuzkampfstoffen Senfgas, Phosgen vergiftet werden konnten. Nicht nur an der Entwicklung hat er sich beteiligt, sondern er war auch Propagandist des Gaskrieges, versuchte etwa am 1. Januar 1916 in einem Brief an den Chef der zivilen Regierung, ihn zu veranlassen, den Kaiser persönlich zur Intensivierung des Gaskriegs zu drängen. Er kannte also sogar die Leute, die man da ansprechen musste, aber vielleicht doch nicht. Denn der Grund, warum das dann nicht viel gewirkt hat, war wohl, dass das Zivilkabinett zu der Zeit schon keinen großen Einfluss mehr hatte, sondern dass das meiste im Deutschen Reich über die militärischen Stellen lief. Interessanterweise ist er durchaus auf Widerstände gestoßen bei der Erfindung und Umsetzung des Gaskrieges. Die Historikerin hält fest, seine umgehende Bereitwilligkeit und Bedingungslosigkeit, mit der er den widerstrebenden, weil ahnungslosen Militärs seine Dienste geradezu aufdrängte. In der Tat gab es von Offizieren verschiedene Einwände gegen Giftgas, auf einer ganz praktischen Ebene beispielsweise, das sei zu aufwendig und witterungsabhängig. Der Ebene blanker Vorsicht, man gefährde damit nur die eigenen Mannschaften und provoziere die Nachahmung durch den Feind. Aus rein konservativer Trägheit, ja, die Tauglichkeit sei nicht erwiesen. Und was man vom Militär vielleicht gar nicht so sehr erwartet hätte, kamen auch rein gefühlsmäßige Argumente. Giftgas, das sei unsympathisch und widerlich, ja sogar moralische Einwände, das sei unritterlich und unanständig. Nun, all dies soll natürlich nicht heißen, dass solche Einwände von allen Offizieren oder besonders nachdrücklich oder ausdauernd vertreten wurden, sondern nur, dass sie überhaupt kamen und dass er erstmal dagegen anzukämpfen hatte. Daraus lernt man meiner Einschätzung Folgendes. Das Militär ist dem Wesen nach autoritär konservativ, die Wissenschaft dagegen innovativ, ihrem Wesen nach. Und das kann sich halt auch so auswirken, dass die Wissenschaft anfälliger für neuartige Verbrechen und Unmenschlichkeiten ist. Und gerade durch diese Innovationsfähigkeit trägt sie auch eine besondere Verantwortung für das, was sie tut und kann sich nun keineswegs darauf verlassen, das, was dann mit ihren Entwicklungen getan werde, ja schließlich von anderen Leuten entschieden werden müsste. An dieser Stelle möchte ich übergehen zu einer Untersuchung der Institutionen, also zu der Frage, die ich eingangs gestellt habe, wie veränderte und verflocht er die wissenschaftlichen und militärischen Institutionen, in denen er arbeitete. In der Wissenschaft ist unstrittig, in der Geschichtswissenschaft, dass der Erste Weltkrieg erstmalig einen inneren Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Militär hergestellt hat, der ohne die Vermittlung durch die Industrie auskam. Leider sind da konkrete Fallstudien, vielleicht außer im Beispiel Habers, noch etwas Mangelware, aber an sich diese Tatsache steht. Diese Verflechtung von Wissenschaft und Militär läuft unter zwei Schlagworten. Einmal der Verwissenschaftlichung des Militärs und andererseits der Militarisierung der Wissenschaft. Verwissenschaftlichung des Militärs, da sieht man zumindest drei Aspekte. Einmal eine inhaltliche Verwissenschaftlichung des Militärs. Kriegswichtige Probleme werden üblicherweise von Wissenschaftlern definiert und nicht von Militärs. Also solche Fragen wie, welche Waffen sollen entwickelt werden und wozu, das definieren Wissenschaftler. Das gilt epochen- und länderübergreifend, ist also im Ersten Weltkrieg nicht einmal eine neue Erscheinung. Verwissenschaftlichung des Militärs findet auch auf einer, oder fand, und das ist jetzt neu im Ersten Weltkrieg, auf einer strukturellen Ebene statt, nämlich mit dem Eingehen von Wissenschaftlern in die militärischen Strukturen dringt auch die informelle, konsultative wissenschaftliche Arbeitsweise ins Militär ein. Und eine Formalisierung der Strukturen erfolgt erst nachträglich, nachdem die Entwicklungen, inhaltlichen Entwicklungen, schon beinahe abgeschlossen sind. Wie gesagt, ab August 1914 ist Haber informeller wissenschaftlicher Berater im Kriegsministerium. Überhaupt erst nach dem Blasangriff von Ypern im April 1915 wird er zum Offizier ernannt. Vorher gehört er gar nicht im Offizierskorps an. Fast ein Jahr später, im November 15, erst wird eine Zentralstelle für Fragen der Chemie gegründet, die er dann sofort leitet, innerhalb des Kriegsministeriums. Und erst noch ein Jahr später, also im November 1916, wird die chemische Abteilung im Kriegsministerium gegründet. Und damit wird er dann erster Wissenschaftler als Abteilungsleiter im Kriegsministerium. All dies liegt weit hinter den Arbeiten, die er fürs Militär durchgeführt hat. Die Verwissenschaftlichung des Militärs hat auch eine personelle Ebene. Ein Beispiel dazu: die Offiziere der Gastruppen waren fast ausschließlich Naturwissenschaftler. Neben vielen anderen hat Haber persönlich zum Beispiel herangezogen Otto Hahn, James Franck, Wilhelm Westphal, Hans Geiger, Erwin Madelung. Unter mehrere Nobelpreisträger und ansonsten Geiger, Zähler, Madelung, Konstante hat man halt alles schon mal gehört. Wohl kein Wissenschaftler ist gegen seinen erklärten Willen zur Beteiligung am Gaskrieg gezwungen worden, aber fast alle erfüllten ihren Dienst gewissenhaft und ohne sich zu verweigern. Eine der wenigen Ausnahmen war Max Born, den Haber auch angesprochen hat, ob er wohl beim Gaskrieg mitmachen wollte, und der dann aus ethischen Erwägungen es vorgezogen hat, lieber Funkgeräte für Flugzeuge zu bauen. So viel zur Verwissenschaftlichung des Militärs. Der andere Pol ist die Militarisierung der Wissenschaft. Inhaltlich geht es da freilich darum, dass wissenschaftliche Probleme nicht durch wissenschaftliches Interesse, sondern durch militärischen Bedarf definiert werden. Das ist nicht grundsätzlich neu im Verhältnis von Wissenschaft und Militär. In Friedenszeiten ist es halt der wirtschaftliche oder der volkswirtschaftliche Bedarf, der auf Problemdefinitionen einwirkt. Und das ist eigentlich nicht mal verkehrt, denn man wünscht sich ja gerade, dass die Wissenschaft nicht in irgendeinem Elfenbeinturm stattfindet, sondern gesellschaftlichen Bedarf berücksichtigt. Aber gut, es gibt halt auch verschiedene gesellschaftliche Bedarfe. Der im Krieg ist der an Waffen. Methodisch fand eine Militarisierung der Wissenschaft statt, insofern als Haber und die von ihm angeleiteten Arbeitsgruppen weniger systematisch und wissenschaftlich innovative Forschung betrieben haben, sondern auf der Suche nach Kampfstoffen vorwiegend die Literatur nach bereits vorhandenen militärisch verwendbaren Erkenntnissen durchforstet. Personell war eine Militarisierung der Wissenschaft zu beobachten durch einen mehrfachen Funktionswandel der Wissenschaftler im Kriege. Haber selbst etwa, gerade zu Beginn des Krieges, war weniger als Forscher tätig, denn als Organisator für kriegswichtige Belange, die er im Übrigen, wie gesagt, selbst definierte. Andererseits wurden Sicherheitsstandards reduziert, wurden militärische Einstellungen zur Arbeit von den Wissenschaftlern gefordert und auch geleistet. Ich erinnere an den umgekommenen Otto Sackur, der auf Betreiben Habers als Kriegsgefallener eingestuft wurde. Ein Kollege, der bei gleicher Gelegenheit eine Hand verloren hatte, wurde auch auf Initiative Habers das Eiserne Kreuz für Frontkämpfer verliehen. Der Wissenschaftler wird also hier zum Soldaten, auch dann, wenn er sich in seinem Labor aufhält. Und dieser Tendenz, der Wissenschaftler wird zum Soldaten, setzt sich sogar fort auf eine strukturelle Ebene. Nachdem bereits seit Februar 1916 im Kaiser-Wilhelm-Institut Habers, also nicht im Kaiser, in den Instituten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft insgesamt, sondern halt im Habers-Institut für Elektrochemie und physikalische Chemie ausschließlich militärische Forschung betrieben wurde, wurde ab dem 7. November 1916 dieses Institut auf Betreiben Habers unter militärische Führung unterstellt. Das heißt, die wissenschaftlichen Mitarbeiter wurden auch formal zu Soldaten. was bleibt? Wenn man all diese Dinge über die Tätigkeit Habers als Wissenschaftler und Militär, über die Verflechtung und gegenseitige Durchdringung von Wissenschaft und Militär im Zusammenhang betrachtet, etwa unter solch einer Fragestellung, wie ist Wissenschaft zur Verantwortung fähig? Ich würde sagen, 1914 hat die Wissenschaft versagt. Die Mehrzahl der Wissenschaftler ist Nationalismus und Krieg nicht entgegengetreten, sondern hat ihn gefördert. Das Erstaunliche ist jetzt freilich eine andere Frage. Die Wissenschaftler waren es, vielleicht mal mit Ausnahme von Otto Sackur, in der Regel nicht, die darunter gelitten haben. Erschossen worden an der Front sind zumindest in anderer Quantität doch eher einfache Leute, und profitiert für ihre Karriere haben die Wissenschaftler auch genügend. Insofern ist es vielleicht gar nicht so erstaunlich, dass die Wissenschaftler dem Nationalismus und Krieg nicht entgegengetreten sind. Sie haben die Grausamkeit des Krieges nicht nur nicht zu lindern versucht, sondern sie maßgeblich vorangetrieben, vielleicht sogar noch stärker als die Militärs. Auch das ist eigentlich nicht erstaunlich. So wie Wissenschaft heute betrieben wird, geht es um die Sache und nicht um die Menschen. Insofern sind die Wissenschaftler gerade dafür disponiert. Die Wissenschaftler haben die Strukturen des Krieges sogar in den Frieden herübergerettet, auch wenn wir jetzt nicht dazu gekommen sind, Details darüber, wie Haber auch nach dem Ersten Weltkrieg die Forschung an chemischen Kampfstoffen fortgeführt hat. Sie haben diese Strukturen des Krieges in den Frieden herübergerettet und für den nächsten Krieg bereit gehalten. Das Versagen der Wissenschaft im Zweiten Kriege, da ist es sehr bekannt, beispielsweise im Bereich der Medizin, ist bekanntlich noch entsetzlicher als im Ersten. Und einige der Forschungen, die Haber noch gemacht hat, waren später sogar Grundlagen für die Entwicklung von Zyklon B. Und ich behaupte, ebenso würde die Wissenschaft auch heute wieder versagen, wenn es zum Schwur käme, auch an der Uni Karlsruhe. Da Beispiele anzuführen, ist in der gegenwärtigen Situation sicherlich nicht ganz leicht. Es gibt höchstens ganz, ganz kleine Hinweise, und zwar sowohl auf der professoralen als auch auf der studentischen Ebene, die freilich nicht vergleichbar sind mit dem, worüber ich eben gesprochen habe, aber die Umstände sind ja auch andere. Ich frage, wie gesagt, was würde passieren unter anderen Umständen? Nach historischen Erfahrungen besteht Grund zur Annahme, dass das nächste Versagen erneut der Wissenschaft erneut grauenhafter und unmenschlicher ausfallen könnte als die vergangenen. Da erhebt sich natürlich die Frage, wie kommt ein solches Verhalten, wie wir das bei Haber gesehen haben, zustande? Welche Interessen stehen dahinter? Im Allgemeinen sicherlich das klassenspezifische Interesse der Wissenschaftlerinnen als gehobene Beamte und Angestellte. Sie drängen einfach nach Aufstieg und Macht. Jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich hier an der Hochschule solche Mechanismen. Was dieses Drängen nach Aufstieg und Macht, was mit der typischen Bereitschaft sowohl zu Unterordnung und Gehorsam als auch zu Machtausübung einhergeht und mit einer Unwilligkeit zur Wahrnehmung oder gar Bekämpfung struktureller Gewalt. Dazu kommen spezifische Interessen der Wissenschaftlerinnen, die sprichwörtliche Faszination der Forschung, die bei allem Positiven, die wir darin sehen, auch die typische Bereitschaft zur Selbstausbeutung bis hin zur Entfremdung enthält. Auch das ist sicherlich in vielen Labors und Hörsälen lebhaft zu beobachten. Zusammen Technikfaszination bis zur Entfremdung und Ehrgeiz bis zur Kritiklosigkeit ergeben den idealen Nährboden für Technokratie, die sich dann verbal, explizit unpolitisch und dennoch politisch ungeheuerlich wirksam entfaltet. Nun kann man dagegen möglicherweise auch irgendwas tun. Betrachten wir mal die Möglichkeiten wissenschaftlichen Handelns. Wissenschaftler sind keinesfalls machtlos, wenn man mal als Kapital begreift, die Mittel, mit denen das Denken und Handeln anderer dienstbar gemacht werden kann. Dann gibt es nach Bourdieu das klassische ökonomische Kapital, das politische Kapital, was sich in Ämtern niederschlägt, ein kulturelles Kapital, wie man es etwa bei Kulturschaffenden oder in der Medienindustrie sieht, und eben das wissenschaftliche Kapital. Demnach sind also die Wissenschaftlerinnen, Trägerinnen eines der vier zentralen Machtfaktoren moderner Gesellschaften. Und wie die Steuerung der Träger politischen, ökonomischen Kapitals unter Einsatz eben dieses wissenschaftlichen aussehen kann, das haben wir gerade am Beispiel von Haber und des Ersten Weltkriegs gezeigt. Nun, einen menschlichen Einsatz dieser Macht lediglich zu fordern, droht voluntaristisch, idealistisch und damit letztlich illusorisch zu sein. Unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen müssen menschliche, solidarische Einsätze wissenschaftlichen Kapitals notwendig Einzelerscheinungen bleiben. Also nochmal die Frage, gibt es da irgendeinen Ausweg? Und mir scheint, aus der Geschichte ist tatsächlich ein Ausweg ersichtlich. Nämlich in Phasen der Bildungsexpansion und Popularisierung von Bildung ergeben sich in der Regel Ansätze zur Emanzipation und Demokratisierung und damit letztlich auch zu solidarischer Anwendung von Wissenschaft und zu solidarischem Handeln von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Als Beispiele Humboldt 1807, Progress 1848 oder auch die 68er-Bewegung. Solche Bewegungen allerdings werden nicht wissenschaftsintern, sondern gesamtgesellschaftlich ausgelöst und auch nicht jeder gesellschaftliche Entwicklungsschub muss hochschulintern eine solche Entwicklung auslösen, wie man etwa an der Situation nach dem Ersten Weltkrieg sieht, wo die Hochschulen vorwiegend sehr konservativ geblieben sind. Wie dem auch sei, eine solche Entwicklung, Bildungsexpansion, Popularisierung von Bildung, Emanzipation oder Demokratisierung an den Hochschulen ist zurzeit absolut nicht absehbar. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, ganz im Gegenteil. Das Äußerste, das meiner Einschätzung nach deswegen zurzeit getan werden kann, ist die Pflege kritischer Wissenschaft als isolierte Erscheinung. In der Hoffnung, dass sich die gerade vorgetragene Analyse entweder als lückenhaft herausstellt oder sich die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern.
Sie sind clever, ehrgeizig und haben keine Zeit zu verlieren. Sie wollen einen Job, Geld und so schnell wie möglich eine eigene Firma gründen. Sie sind jung, hip und wie geboren zum Unternehmer. So ähnlich sieht das Leitbild der Studenten aus. jedenfalls, wenn man den zahllosen Reportagen über den modernen Studenten Glauben schenken will. Viele sind nichts von alledem. Vermutlich sind sie zu schlau, um schon in ihrer Jugend rund um die Uhr zu arbeiten. Und wahrscheinlich schon viel zu alt für eine zündende Geschäftsidee. Vielleicht lesen sie auch nur die falschen Bücher. Auf jeden Fall gehören sie zu einer gesellschaftlichen Minderheit. Dabei ist es nicht lange her, dass die Universitäten noch nicht dem unmittelbaren Zwang zur Produktivität unterworfen waren. Im Gegenteil. Hier schien es die Möglichkeit zu geben, zumindest in der Reflexion den Verhältnissen zu entkommen oder doch wenigstens deren Funktionsweise zu verstehen. Damals galt das Leben noch als überschaubar. Die Studienzeit war eine Phase der verlängerten Adoleszenz, mit deren Hilfe der bürgerliche Way of Life noch einmal etwas hinausgeschoben werden konnte. Denn anschließend folgte der Eintritt ins schnöde Erwachsenenleben mit Stechuhr und Anspruch auf Krankengeld.
Mir ist bekannt, dass bis zur Übernahme des Dezernates durch mich tatsächlich hier, und das sagte ich auch, das sagen auch die Berichte, die Urkunden liegen vor, hier die Missstände und die, das Durcheinander gewaltig und groß gewesen ist. Die Leute blieben oft 8 Tage, las ich selbst hier in dem Bericht, in den Waggons. Und das also war ja der Grund gewesen, warum ein solches Dezernat in Berlin errichtet wurde. Soviel ich weiß, ist es dann nicht mehr dazu gekommen. Es mag sein, dass durch örtliche Unzulänglichkeit sicherlich in dem einen und anderen Fall es auch zu Unzukömmlichkeiten gekommen ist, aber man war nach Dulichkeit bestrebt, diese Sachen abzustellen und fernzuhalten.
Diese Zeiten sind vorbei. Längst sind die Hochschulen keine Oasen mehr, die von den neoliberalen Reformen verschont geblieben wären. Aber warum soll es an den Universitäten anders sein als in der restlichen Gesellschaft? Denn selbst die Bundeswehr beginnt, ihren Dienst am Vaterland betriebswirtschaftlich zu organisieren, stellt die Deregulierung des Bildungssektors nichts Außergewöhnliches mehr dar.
Das ist richtig, aber nicht meine Schuld.
Nur gelegentlich kommt es hier noch zu öffentlich ausgetragenen Konflikten, wie etwa vor einigen Jahren, als zum letzten Mal bundesweit Studentenstreiks stattfanden. Doch auch diese Proteste waren schon bestimmt von der resignierten Einsicht, dass Widerstand gegen den neoliberalen Umbau der Hochschulen eigentlich zwecklos sei. Stattdessen beschränkten sich die Studenten auf die Warnung, eine Reform des Bildungsbereichs nach reinen Effizienzkriterien wäre gefährlich für den Standort. Bildung sei eine Ressource, die sich nicht unmittelbar verwerten lasse. Der Student als variables Kapital verlangt nach Schonung.
Ja, die Auswanderung ist ein ungeheuer kompliziertes Gebilde und da muss man sich schon auskennen, wenn man überhaupt irgendetwas erreichen will. Denn
erfahrener Praktiker.
Jawohl, ich habe meine Erfahrung auf dem Gebiet gemacht.
Die Angst vor einer zu schnellen Umgestaltung ist unbegründet. Die bürokratisch organisierten Institutionen sind immer noch geprägt von dem verbeamteten Apparat aus den Zeiten des Fordismus. Nur die Schulen hinken der gesellschaftlichen Entwicklung noch weiter hinterher. Dort sind, wie vor 30 Jahren, der Frontalunterricht und standardisierte Abläufe immer noch die Regel. Während sich die Hochschulen also nur mühsam der neoliberalen Leitkultur anpassen, sind ihre Kunden schon schneller. Sie sind bereits im Grundstudium in prekären Jobs beschäftigt und wissen, dass bei einem zu langen Studium die Zwangsberatung droht oder gleich die Exmatrikulation. Wer studiert, muss sein Leben effizient organisieren.
Eine Deportation besteht ja aus mehreren Teilen und ist nicht ein einziges unabhängiges Stück und es sind eine Anzahl Stellen daran beteiligt. Soweit ich dafür zuständig war, habe ich selbstverständlich die Arbeiten erledigen müssen.
Aber nicht nur das studentische Dasein wird ökonomisiert, gleichzeitig wird die Welt der Lohnarbeit studentischer. Wer glaubte, nach der Uni würde alles anders, sieht sich schwer getäuscht. Hier geht es oft weiter wie zuvor, mit wechselnden Honoraraufträgen und der Pflicht zum lebenslangen Lernen. Und selbst die Beziehungskrisen bleiben irgendwie dieselben. Da helfen oft nur die sogenannten Schlüsselqualifikationen weiter. Selbstständig, autonom und tatkräftig das eigene Chaos zu organisieren, ist die akademische Möchtegern-Elite schon längst gewöhnt. Sie weiß bereits, dass es keine festen Arbeitszeiten mehr gibt und auch der Sonntag, wenn es sein muss, ein Arbeitstag wie jeder andere ist. Dass die Selbstdisziplinierung wie selbstverständlich zu jeder Hausarbeit gehört und das eigene Interesse der beste Ansporn zu einer guten Leistung ist. Manche sind damit sogar erfolgreich.
Wenn es so lange dauert, ist das für mich ein Beweis, dass die Zuständigkeit nicht klar war, sondern dass hier erst die Verhandlungen mit dem Amtschef in die Wege geleitet werden mussten, weil ja die Bearbeitung mangels Zuständigkeit nicht erfolgen konnte. Und bis zur Klärung dauerte das eben seine Zeit, währenddem, wenn die Zuständigkeit von Haus aus gegeben war, konnte ja im normalen Dienstverfahren hier drauf reagiert werden.
Die Entgrenzung der Arbeit, die nach und nach jeden Lebensbereich umfasst, beginnt spätestens mit dem Studium. Der fließende Übergang von Job und Freizeit, von Freundeskreis und Arbeitskollegen, von persönlichen Leidenschaften und beruflichen Interessen wird hier schon eingeübt. Der Start-up-Unternehmer, der mit seinen Studienfreunden eine Firma gründet, in einer Wohngemeinschaft lebt und rund um die Uhr begeistert am gemeinsamen Projekt arbeitet, ist zwar vermutlich vor allem ein gern benutztes Medienklischee, es kommt aber der Realität in einem wesentlichen Punkt sehr nahe. Dass niemand so viel aus mir herausholen kann wie ich selbst, bestätigt sich vermutlich nicht nur mit jeder Prüfungsvorbereitung, sondern auch mit den ersten Praktika bei einer Zeitung, einer Partei oder einer Online-Firma.
Sie sagen, das hat sich, sagen wir, organisch entwickelt im Laufe der Zeit.
So möchte ich das bezeichnen. Ja. Jawohl.
Denn kein noch so begabter Vorgesetzter kann die tieferen Schichten menschlicher Fähigkeit freilegen. Kreativität und Fantasie, Enthusiasmus und Leistungswillen, Teamfähigkeit und die Bereitschaft, sich stets weiterzubilden. Der Unterschied zu früher besteht vor allem darin, dass die Anpassung an stets neue Anforderungen nicht mehr von äußeren Autoritäten verlangt wird. Die vollständige Selbstunterwerfung unter den ökonomischen Zweck funktioniert ganz von alleine und schließt die systematische Organisation des gesamten Lebenszusammenhanges mit ein. Jeder ist sein eigener Unternehmer.
Meine Zufriedenheit hängt zusammen mit der Prüfung meiner Person zum Ergebnis der Wannsee-Konferenz. In dem Augenblick habe ich eine Art gelassene Zufriedenheit in mir verspürt, denn ich fühlte mich bar jeder Schuld. Hier auf der Wannsee-Konferenz sprach nun
jeder ist sein eigener Unternehmer. Dass dies wenig mit menschlicher Selbstverwirklichung zu tun hat, dafür umso mehr mit der Ausbeutung von Arbeitskraft, ist kein Thema mehr. Die Verbetrieblichung des Lebens, dieses Arbeiten ohne Ende, wird nicht mehr als pathologisch wahrgenommen, sondern zur erstrebenswerten Norm erhoben, zitiert der Spiegel den Sozialwissenschaftler Andreas Böß von der Technischen Universität Dortmund. An diesen pathologischen Normalzustand scheinen sich auch die Studenten gewöhnt zu haben. Das Leben noch vor sich und doch schon mit allem abgeschlossen.
Ich musste mich erst langsam einarbeiten. Und ich denke, dass die Ursache der Kommandierung nach Berlin gewesen ist, die Überlegung Heidrichs und Müller. Der Mann hat erstens einmal mit Transportangelegenheiten sich jahrelang beschäftigt und befasst. Und nachdem die gesamte Räumung der Ostprovinzen im Wesentlichen eine transporttechnische Angelegenheit war, so hat man mich nach Berlin befohlen. Anders kann ich mir das nicht erklären.
In ihrem Pamphlet über das Elend im Studentenmilieu schrieben einige Mitglieder der Situationistischen Internationale kurz vor der sogenannten 68er Bewegung über die Stellung des Hochschülers:
Es ist eine provisorische Rolle, die ihn auf die endgültige vorbereitet, die er als positives und bewahrendes Element im wahren System erfüllen wird.
Heute fallen Vorbereitung und Praxis der Selbstvermarktung in eins. Die Hochschulen sind der Ort dieser Inszenierung. Wer aber will schon sein Leben lang nur eine Ware sein?
Wäre ich mit der Vernichtung beauftragt worden, dann würde ich mich wahrscheinlich erschossen haben um jede Zeit. Denke ich. Ich kann das natürlich nicht genau sagen.
Was macht ein Staat, der von seinen Köpfen, nicht von seinen Rohstoffen lebt? Wie es in einer Erklärung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, kürzlich zu lesen war. Ganz einfach, er investiert in die Ausbildung der eigenen Kinder oder ergreift sich den bereits geschulten Nachwuchs auf dem internationalen Markt. Die Green Card ist der deutsche Einstieg in den Wettbewerb um die besten Köpfe auf globaler Ebene. Das allein reiche aber nicht, meint die BDA. Um die Nachfrage zu befriedigen, müsse die schwierige Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt vor allem als ein Qualifikationsproblem angesehen werden.
Nein, das stimmt nicht. Abtransport zur Vernichtung kann ich nicht beurteilen, denn es ist ja von vornherein nicht festgelegt gewesen, ob sie zur Vernichtung gehen oder nicht. Das ist der Behörden, die mit der Fahrplanangelegenheit zu tun gehabt haben, nicht bekannt gewesen.
Noch!
Viel zu viele gering qualifizierte Arbeitslose auf der einen Seite und dafür immer dringender gesuchte Fachkräfte auf der anderen Seite
kennzeichnen aus Sicht der BDA den hiesigen Arbeitsmarkt.
Eine wesentliche Ursache liegt in unserem Bildungssystem, das nur noch zweitklassig ist.
Deutschland fehle es überall am Wettbewerb, in und zwischen den Hochschulen, in der Wissenschaft und unter den Studenten.
Das störte mich wohl sehr und das störte mich mehr, als überhaupt irgendein Mensch ahnen kann. Und sonst habe ich nicht viel, viel Male meinen Vorgesetzten vorgetragen und ihn gebeten, er möge mir eine andere Dienstverwendung überantworten. Ich habe...
Aber nie schriftlich!
Schriftlich war so etwas nicht üblich, man hat
sich...
Jawohl.
Dynamisch flexible Arbeitskraftunternehmer sollen sie einmal werden.
Doch eigentümlich ist zunächst die Situation des Studenten, weil er halb erwachsen ist, halb nicht erwachsen sein darf.
Obwohl vor knapp 40 Jahren geschrieben, hat diese Feststellung auch heute noch sozial- und familienrechtliche Gültigkeit. Jürgen Habermas und andere untersuchten damals den politischen Habitus der Studenten und veröffentlichten ihre Ergebnisse unter dem Titel Student und Politik. Während nach 1968 bis in die 90er Jahre Studien mit ähnlichen Titeln vor allem um die Frage kreisten, wann die Studenten wieder den Aufstand proben, würde dieses Thema heute eher ein müdes Lächeln hervorrufen. Statt um das Verhältnis von Studenten und Politik dreht sich heute alles um die Verbindung von Universität und Wirtschaft.
Passiv kann man nicht gut sagen. Ich habe das, was ich eben schilderte, getan und dann habe ich gehorcht und die Arbeiten durchgeführt, die befohlen wurden.
Studienanfänger gelten heute wieder als unpolitisch und sie haben andere Sorgen, als sich um das Elend der Welt zu kümmern. Der sogenannte Normalstudent aktueller Sozialerhebungen lebt außerhalb des Elternhauses, ist ledig, befindet sich im Erststudium und plagt sich mit Leistungssorgen, die von A wie Arbeitslosigkeit nach dem Studium bis Z wie Zulassung zur nächsten Prüfung reichen.
Eine Kategorie von Fällen, für die es bereits Präzedenzfälle gab, haben Sie nicht gefragt.
Jawohl.
Zweite Kategorie, Angelegenheit, für die es keine Präzedenzfälle gab,
musste ich fragen.
Haben Sie ihn gefragt, ohne ihm einen Vorschlag zu machen.
Jawohl.
Dritte Kategorie, dazwischen etwas, vielleicht ja, vielleicht nicht.
Wo ich nicht gewusst
habe. Haben Sie eine Art Vorschlag gemacht? Oder wie würden Sie das definieren?
Nein, eine Art Vorschlag nicht, sondern ich musste ihn aufmerksam machen, dass er hier vor 14 Tagen oder vor Monaten so entschieden hätte, ob dieser Fall ebenfalls in Anwendung zu bringen sei, aufgrund seiner Entscheidung vor 3 Monaten. Darauf musste mich wieder der Sachbearbeiter aufmerksam machen.
Mit den viel zitierten Humboldtschen Idealen der Freiheit der Wissenschaft, der Einheit von Forschung und Lehre und des Primats von Bildung vor beruflicher Ausbildung haben die Hochschulen des 21. Jahrhunderts nichts mehr zu tun. Für Humboldt war die Universität ein Ort totalitätsstiftender Kraft der Wissenschaften, Unterführung der Philosophie. Dort, wo die Einheit von Wissenschaft und Moral, von Wissenschaft und Aufklärung, von Wissenschaft und individueller Persönlichkeitsbildung anzutreffen sei, sollte die Kultur im Ganzen reflektiert werden.
Jawohl, das stimmt.
Humanistische und staatsnützliche Bildung kennzeichneten die kulturstaatlich verfasste Ordinarienuniversität, die als Leitbild vom 19. Jahrhundert bis zum Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts dominierte. Sie war geprägt vom Übergang des feudalen Absolutismus zum bürokratischen Kapitalismus. Der Marburger Sozialwissenschaftler Andreas Keller hebt in seiner Arbeit über die Verfasstheit deutscher Universitäten hervor, das Humboldtsche Bildungsideal könne kein Bezugspunkt emanzipatorischer Bildungspolitik sein, da es unmissverständlich in das Denken der Ordinarienuniversität eingebettet sei. Autonomie stand hier zwar hoch im Kurs, doch war diese verbunden mit einer hierarchisch organisierten Institution, an deren Spitze wenige Professoren amtierten. Universitäten waren primär staatliche Ausbildungsanstalten und finanziell vom Staat abhängig. Die Wissenschaft wurde sowohl als ein System mit eigener Zweckbestimmung und Sachlogik als auch als integraler Bestandteil staatlichen Handelns verstanden, schreibt Keller.
Und darauf basierte meine Mitarbeit und meine freudige Mitarbeit im Hinblick auf den Versuch zur Lösung dieser Angelegenheit.
Auch die bis in die 90er Jahre vorherrschende, staatlich regulierte, von den Professoren dominierte Gruppenhochschule hat wenig mit dem zu tun, was heute als Widerpart allgegenwärtiger Ökonomisierung der Bildung hochgehalten, verteidigt oder geschmäht wird. Ende der 60er Jahre mangelte es der deutschen Wirtschaft an akademischen Fachkräften. Dieses Defizit sollte durch gezielte Förderung von Arbeiterkindern ausgeglichen werden. 1970 wurden Studiengebühren, nämlich das sogenannte Hörergeld, abgeschafft. 1972 trat das Bundesausbildungsförderungsgesetz, das BAföG, in Kraft. Das ökonomische Kalkül der Bildungspolitik war mit dem Anspruch von Bildung als Bürgerrecht verknüpft.
Wenn es sich um die Deportierungsanordnung handelte und die Zielstationen festgestellt und festgelegt wurden, dann musste ein Fernschreiben losgelassen werden, damit die Zahl festgestellt wird, der Aufnahme möglichen. Dann wurde ja festgestellt, wie viel zu deportieren sind, und die Zeit wurde festgestellt und danach wurde der Fahrplan dann in die Wege geleitet.
Unter der gewerkschaftlichen Forderung nach Mitbestimmung strebten Studenten nach Festigung und Ausbau ihres inneruniversitären Status. Mit dem Hochschulurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1973 wurde den formalen Demokratisierungsbemühungen ein ebenso formales Ende gesetzt. Seitdem gelten Professoren qua Amt, Würde und grundgesetzlicher Autorität als Wahrheitsträger wissenschaftlicher Erkenntnis. Die paritätische Gruppenuniversität war klinisch tot.
Er wünsche darüber Bericht. Ich kam nach Minsk. Dort war eben der Abschluss einer Vernichtungsaktion im Gange. Ich sah, wie die Schützen hineinhielten in die Menschenmenge, die in einer Grube stand. Es ist die Angelegenheit, von der ich bereits gesagt hatte, dass ich dort sah, wie einer Mutter das Kind vom Arm weggeschossen wurde. Erst nachdem ich diese Stätten habe befehlsgemäß besuchen müssen und über das dort Gesehene meine Berichte abgeben müssen, bekam ich den Befehl, nach Auschwitz mich zu begeben, um dort ebenfalls diese Angelegenheit Müller zu berichten. Ich bezog sodann einen weiteren Befehl, mich abermals nach Lublin zu begeben. Ich hatte dem Truppenführer Globocnik einen Brief zu überbringen, in dem er beauftragt wurde oder bevollmächtigt wurde oder ihm genehmigt wurde, 150 oder 250.000 Juden zu töten. Denn ich weiß es heute noch, dass ich damals hörte, dass Globocnik hier die komische Einstellung hätte, dass er sich nachträglich eine Genehmigung schriftlich ausstellen lasse. Er hatte darum gebeten gehabt, offenbar. Und ich weiß aber auch heute noch, dass ich durch Lemberg fahrend außerhalb des Weichbildes zum ersten Mal etwas gesehen habe, was ich noch nie gesehen hatte, nämlich eine Blutfontäne. Ich kam hier an eine Stelle, wo man einige Zeit vorher Juden erschossen hatte und wo jetzt offenbar unter dem Druck der Gase das Blut fontänenartig aus der Erde getrieben wurde. Das sind die vier Dienstreisen, zu denen ich befohlen wurde und wo ich in unmittelbaren Kontakt mit der Vernichtung der Juden gekommen bin.
Formal sollten die Hochschulen für alle offen gehalten werden, allerdings ohne weiteren Hochschulausbau. Dieser Doppelbeschluss, offen für alle, aber ohne entsprechende Finanzierung, erwies sich als Anfang der letzten sozialstaatlichen Initiative im Bildungssektor und gebar ein Schlagwort, das die Hochschulpolitik der 80er Jahre prägte. Das Überlastproblem. Das heißt vor allem, zwei Studenten teilen sich einen Studienplatz. Halb Kind, halb Erwachsen und schon eine hochschulpolitische Überlast. So sahen für Studenten die 80er Jahre aus.
Wannsee-Konferenz gibt es hier im Protokoll einen Passus, da steht geschrieben, abschließend wurden die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten besprochen. Entsinnen Sie sich daran oder wollen Sie das sehen?
Ich entsinne mich, dass es drinsteht, jawohl.
In den 90ern kam alles anders. Das studentische Subjekt wurde wiederentdeckt und zunächst rhetorisch mit neuer Souveränität ausgestattet. Vom Mitglied der Gruppenuniversität zum Kunden der Hochschule und Lebenslaufmanager mit aktiver Selbstveredelungsstrategie. Aus dem universitären Staatsbürger sollte ein marktbewusster Wirtschaftsbürger werden. Thorsten Bultmann, bildungspolitischer Experte des Bundesdemokratischer Wissenschaftler, beschreibt den Hintergrund dieses Wandels als Übergang vom Überlast zum Effizienzproblem.
Es war mein Wunsch gewesen und meine Idee gewesen, mitzuhelfen an der Schaffung eines Fleckens, worauf die Juden leben konnten. Unterstreiche ich, war ich sehr erbittert gewesen, dass nun auch dieser Versuch schiefgegangen ist und daneben gegangen ist. Und ich habe mir da gesagt, gut, jetzt, es hat keinen Zweck, eigens von mir heraus Pläne zu machen. Ich bin zu schwach und zu ohnmächtig dazu. Ich werde jetzt, es ist Krieg, nur das noch machen, was mir befohlen ist und wofür ich zuständig bin. Ich bin Uniformträger, ich konnte nicht weg. Ich habe versucht wegzukommen, wie das festgestellt worden ist. Und habe gehorchen müssen. Das ist bedauerlich, aber nicht meine Schuld.
Effiziente Mittelverwendung, Entbürokratisierungen und als Leitbegriff Autonomie sind per se keine neoliberalen Ungehörigkeiten. Erst die Definition dieser Ziele, also welche Strukturen die staatlich-bürokratischen ablösen und woher eine autonome Hochschule künftig ihre Gelder bezieht, macht die Diskussion problematisch. Im Unterschied zur Situation zu Zeiten der sozialdemokratischen Bildungsreform ist die Wirtschaft nicht mehr allein äußerer Bezugsrahmen der Bildungspolitik. Vielmehr sollen ökonomische im Sinne von betriebswirtschaftlichen Strukturen direkt im Inneren der Institutionen die Ausbildung des Humankapitals steuern. Nicht allein für die Wirtschaft, sondern wie in der Wirtschaft soll ausgebildet werden. Vollkommen neue Beziehungen der Hochschulen zu Staat, Gesellschaft und Studentinnen kennzeichnen diesen Transformationsprozess. Bultmann bezeichnet das neue Leitbild als standortgerechte Dienstleistungshochschule.
Dort wird anerkannt, dass sie Fähigkeiten in der selbstständigen Verwaltung haben und anerkannter Spezialist sein. Was waren das für Fähigkeiten, die hier besonders anerkannt wurden?
Ja, das stimmt. Das waren meine inzwischen mir angelernten Fähigkeiten auf dem Gebiet des Auswanderungswesens, des an sich sehr komplizierten Gebietes. Ich hatte damals sämtliche Bestimmungen der Einwanderungsländer, sämtliche Höhen der Vorzeigegelder, sämtliche passtechnischen und sonstigen Schwierigkeiten im Kopf und so konnte ich sehr wohl um jene Zeit auf diesem Gebiet als Spezialist gelten.
Globalhaushalte ersetzen die althergebrachte Kameralistik. Die Grundidee ist simpel. Anstatt den Hochschulen eine zuvor berechnete Summe für einzelne Ausgabenposten fest zuzuweisen, stellt der Staat ein gewisses Budget zur vergleichsweise freien Verfügung. Im Rahmen der sogenannten Globalhaushalte entscheiden nicht mehr die faktischen Ausgaben über die Höhe der Mittel, sondern die Leistung, das heißt der Output des Wissenschaftsbetriebs. Leistung muss wiederum vergleichbar, also messbar sein, was eine Quantifizierung notwendig macht.
froh gewesen, dass ich mit der direkten physischen Vernichtung nichts zu tun hatte. Mir reichte allerdings schon der Teil, zu dem ich befohlen, befohlen war. Für diese Arbeit hinterm Schreibtisch im Dezernat, da taugte ich, da habe ich meinen Dienst eben geleistet, wie das befohlen war. Ich habe auch nie irgendwie einen Verweis bekommen, dass ich meine Pflicht nicht erfüllt hätte. Das muss ich auch heute noch sagen.
Doch wie soll ein wissenschaftliches Produkt quantifiziert werden? Danach, wie oft es sich verkauft, wie häufig Wissenschaftler in einschlägigen Fachmagazinen veröffentlichen? Die Frage liefert die Antwort gleich mit. Fachbereiche, die mehr sogenannte Drittmittel, das heißt private Gelder, einwerben, leisten mehr und sie erhalten demzufolge mehr Geld. Erfolge bei der Akquise von Drittmitteln hängen überwiegend davon ab, was gerade als Mainstream der Scientific Community gilt oder was von der Wirtschaft nachgefragt wird. Eine fundamentale Kritik der Atompolitik, sponsored by Siemens beispielsweise, klingt wenig realistisch.
Ich habe gehorcht und bin ruhig gewesen, habe meinen Stiefel für mich dahin gelegt.
Und die Studentinnen und Studenten? Rhetorisch bereits in den Rang von Kunden erhoben bzw. dazu degradiert, fehlt ihnen noch das entsprechende Bewusstsein als Konsumenten. Aber auch hierfür gibt es ein Zauberwort, Studiengebühren. Der studentische Homo economicus leitet seine Ansprüche auf gut ausgestattete Bibliotheken und begleitende Studienberatung durch Professoren nicht mehr von seinem Recht auf Bildung ab, sondern verlässt sich schlicht auf sein Portemonnaie. Studiengebühren kreieren ein schlichtes Anreizmodell. Den Studierer treibt das Bedürfnis, innerhalb kürzester Zeit eine erste Ausbildung zu absolvieren, die auf dem Arbeitsmarkt eine optimale Ausgangsbedingung für die individuelle Beschäftigungsfähigkeit ermöglicht. Für ganz Eilige sieht das Hochschulrahmengesetz seit 1998 ein Studium light, den Bachelorabschluss, vor. Besonders Kluge schauen auf Rankings, wie die von Spiegel und Focus, um die richtige Uni zu wählen. Die Hochschule ist im ökonomischen Sinne Vertragspartner, der einen akademischen Abschluss in angemessener Zeit anbietet. Zusätzlichen Ansporn liefert der Staat, der die Höhe seiner Zuwendungen an die Hochschule von der Menge der innerhalb der Regelstudienzeit produzierten Akademiker abhängig macht. Rational sollen sich sowohl Dienstleister als auch Kunden verhalten. Sie suchen sich gegenseitig aus. Was für Studenten mit Einschränkungen schon immer möglich war, hat die Bundesregierung ebenfalls 1998 durch die Änderung des Hochschulrahmengesetzes den Hochschulen ermöglicht. Sie können sich ihre Kunden teilweise selbst aussuchen. Aufnahmeprüfungen verdrängen das Abitur nicht, sondern gestalten die Selektion beim Hochschulzugang restriktiver. Für Thorsten Bultmann sind Studiengebühren deshalb ein zentrales Kettenglied, ökonomische Selbstanpassung der Subjekte, institutionelle Modernisierung der Hochschulen und gesellschaftliche Märkte miteinander zu verkoppeln. Kurz, sie dienen als Steuerungsinstrument in einem marktorientierten Modell, das Autonomie auf Konsumentensouveränität beschränkt.
Und so war auch ich bedauerlicherweise in einem solchen Rahmen eingespannt und hatte im Zuge dieser Maßnahmen die mir befohlenen Angelegenheiten zu erledigen. Das habe ich nie geleugnet und leugne es auch nicht.
Sie sagen, Sie waren kein normaler Befehlsempfänger. Sie haben mitgedacht. Stimmt es? Haben Sie so gesagt?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, Sie haben nicht mitgedacht.
Bitte?
Sie haben nicht mitgedacht. Sie waren ein Trottel. Sie haben nicht mitgedacht.
Mitgedacht?
Ja.
Ja, mitgedacht habe ich selbstverständlich.
Sie waren kein Trottel.
Nein,
Sie waren ein Idealist.
Ein Idealist war ich.
Also das stimmt, was es hier steht.
Nein, aber ich war ein Befehlsempfänger.
Das und steht
ich habe,
hier.
Und ich habe diese jüdische Angelegenheit aus Idealismus so lange gemacht, solange es sich um aufbauende Werte handelt, aber nicht ab dem Augenblick, als es sich um abbauende Werte handelt. Das Negative habe ich nicht als Idealist mitgemacht.
Im Kern geht es um eine innere Durchkapitalisierung der Hochschulen und der Subjekte selbst. Wenn von Autonomie geredet wird, ist die Freiheit des studentischen Marktsubjektes gemeint, sich nach Angebots- und Nachfragekriterien zu entscheiden. Der endgültige Wert einer jeden Entscheidung richtet sich nach der erwirtschafteten Rendite. Dabei kann von weiteren inhaltlichen Kriterien wie Sinn oder Unsinn von Forschung, Erkenntnisinteresse jenseits der Verwertung und so weiter abgesehen werden. Deshalb begrüßen Befürworter von Studiengebühren die vom Zentrum für Hochschulentwicklung CHE vorgelegte Untersuchung, aus der die Rendite einzelner Studiengänge abzulesen ist. Grob wurden Verdienstausfälle während des Studiums gegen wahrscheinliche Mehreinnahmen nach dem Studium abgewogen. Die Vergleichsgröße bildete das Einkommen von Abiturienten ohne anschließendes Studium. Das im Mai 1994 gegründete CHE, getragen von der Bertelsmann Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz, versteht sich selbst als Think Tank und Berater von Hochschulen. Es gehört zu den maßgeblichen Stichwortgebern und Institutionen der Politikberatung, die sich für eine betriebswirtschaftliche Reorganisation des Hochschulwesens einsetzen. Für einzelne Fachbereiche rückt mit dem neuen Steuerungsmodell die Marktgängigkeit ihrer Inhalte in den Mittelpunkt. Sogenannte Diskussionswissenschaften, sprich Sozial- und Geisteswissenschaften, müssen sich fragen lassen, ob sie ihren künftigen Kunden eine Dienstleistung anbieten können, die zu einer höheren Beschäftigungsfähigkeit führt. Schließlich ist für jeden Betrieb selbstverständlich, nur das zu produzieren, was sich hinterher auch verkaufen lässt. Innerhalb des Gesamtbetriebes Universität entwickeln sich die Fachbereiche zu Profit-Centern, zu autonomen, nach betriebswirtschaftlichen Kriterien funktionierenden Einrichtungen.
Sage ich mir, ja, ich habe alles getan, was ich konnte. Ich bin ein Werkzeug stärkerer Kräfte gewesen. Ich möchte es mal jetzt vulgär sagen, ich muss meine Hände für mich, für mein Inneres in Unschuld waschen. So möchte ich das verstehen. Das dreht sich bei mir nicht so sehr um den äußeren Paragraphen, sondern um meine Selbstbetrachtung.
Den Begriff der Bildungsökonomie hat Elmar Altvater vor gut 30 Jahren als ausgesprochen glückliche Kombination von Wörtern verstanden. Denn Bildung verweise noch auf die humanistische Tradition der Menschenbildung, auf die Fähigkeit zur Reflexion, auf die Konstitution des autonomen bürgerlichen Individuums, während im Begriff Ökonomie das Moment der Ausbildung, der Konditionierung des Individuums und vor allem das Kalkül von Kosten und Nutzen enthalten sei. Die Bildungsökonomie, so Altvater weiter, sei nichts weiteres als Ausdruck dafür, dass Bildung oder Ausbildung gar nicht mehr ins Belieben der Individuen gestellt sein können. Was für Humboldt die Philosophie war, wird künftig die Betriebswirtschaftslehre sein. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Global Sourcing statt freie Migration. Pflicht zur marktgerechten Ausbildung statt Recht auf Bildung.
Für die Vernichtungslager bestimmt waren. Ja oder nein?
Das leugne ich nicht ab, das habe ich nicht abgeleugnet. Denn was mir befohlen worden ist, musste ich machen. Kraft meines Fahneneides und meiner Verpflichtung. Davor kann ich mich leider nicht entziehen, habe auch nie den Versuch gemacht.
Kühe sind lila, das lernt jedes Kind schon in der Grundschule, Spätestens dann, wenn die schuleigenen Computer von Suchard oder Kraft Foods gesponsert und mit dem passenden Bildschirmschoner ausgestattet sind. Für die etwas größeren muss da schon mehr her. Zum Beispiel ein Daimler-Chrysler-Hörsaal, der dem FDP-Chef Westerwelle lieber ist als eine
vergammelte Johann Wolfgang von Goethe-Aula.
PPP, Public-Private Partnership, ist nicht nur ein Begriff für Nichtregierungsorganisationen, die in Kriegsgebieten quasi staatliche Aufgaben übernehmen, sondern auch für die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Wirtschaft. Das Spektrum reicht dabei von informellen Austauschbeziehungen über vertraglich abgesicherte Kooperationen bis hin zur Gründung gemeinsamer Forschungseinrichtungen. Sponsoring gehört dazu, wenn die Gesetze des Marktes in die Bildungseinrichtungen getragen werden. Was den einen als kommerzielle Übernahme einst werbefreier Räume erscheint, begrüßen die anderen als farbenfrohen Beweis neu gewonnener Autonomie. Globalhaushalte schaffen die rechtlichen Möglichkeiten, knappe staatliche Mittelzuweisungen den materiellen Zwang. Auf der Suche nach neuen Finanzquellen können sich Hochschulleitungen so einiges einfallen lassen. Fast harmlos ist die Anpreisung von Microsoft-Produkten auf der Rückseite der Immatrikulationsbescheinigungen der Freien Universität Berlin. Anders sieht es aus, wenn ganze Lehrstühle finanziert werden. An der Hochschule der Künste in Berlin entstand eine Professur, die am Namen des Sponsors keinen Zweifel lässt. Deutsche Bank 24 Professur für multimediale Kunst. Freiheit von Forschung und Lehre ist das eine, Wissenschaft im Zeitalter der Dienstleistungshochschule das andere.
Ziele sind die Optimierung der künstlerisch-wissenschaftlichen Ausbildung der Studenten und ein Image- und Know-how-Transfer für beide Partner,
heißt es in der Selbstdarstellung der Hochschule der Künste. Das Projekt beruht nicht auf altruistischem Mäzenatentum, sondern auf Leistung und Gegenleistung. Eine
Renaissance der Selbstständigkeit
strebt das Bundeswirtschaftsministerium mit seiner Initiative zur Schaffung von Existenzgründerlehrstühlen an. Entrepreneurship als Revival eines längst vergessen geglaubten Nationalökonomen. Josef Schumpeter sah im Unternehmer die Zentralfigur kapitalistischer Entwicklung. Erst die Ideen und der Tatendrang des unternehmerischen Einzelnen bringen Schwung oder, wie Schumpeter es ausdrückte, schöpferische Zerstörung in die Ökonomie. In Deutschland sei davon jedoch wenig zu spüren. Gründergeist müsse bereits in den Klassenzimmern, spätestens jedoch an den Hochschulen erlernt werden, betonte der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Sigmar Moosdorf bei der Vorstellung der Initiative im Oktober 99. Ungefähr 20 Gründerlehrstühle finden sich an deutschen Hochschulen, einer davon an der Universität Karlsruhe. Neben dem, wie auch in Karlsruhe, vom Softwareunternehmen SAP Waldorf finanzierten Existenzgründerlehrstuhl
Technologieorientierte Existenzgründungen und Investitionsmanagement
kann die Technische Universität Dresden auf 9 weitere Stiftungsprofessuren verweisen. Wissenstransfer. Kooperationen der Hochschulen mit der Region, Vermittlung von Erkenntnissen außerhalb des Elfenbeinturms. Die vormaligen Schlagworte auch kritischer Reformgeister lassen heute nur eine Lesart zu: Kommerzialisierung. Ideen wie die von Kuratorien, in denen lokale Wirtschaftsvertreter nur eine Gruppe sind, neben Sozialhilfe, Umwelt, Frauengruppen und Gewerkschaften, stehen nicht mehr zur Debatte. Schließlich kann ja inzwischen jeder an der Dienstleistungshochschule teilhaben, vorausgesetzt das nötige Kleingeld ist vorhanden.
durchgeführt wurden oder nicht, er musste durchgeführt werden. Er ist auf dem administrativen Wege erledigt worden. Ich habe nur ein Teilchen dafür zu erledigen gehabt. Die anderen Teilchen, die notwendig waren, bis so ein Transport rollte, haben die verschiedenen anderen Stellen gehabt.
Unternehmertum heißt Lebenserfüllung. Der einfachste Ansatz auf die Frage nach Entrepreneurship dürfte sein, die geistigen Wurzeln der Unternehmensführung, den philosophischen Hintergrund der Selbstständigkeit, das emotionale Lustgefühl unternehmerischen Tuns so aufzuarbeiten und zu präsentieren, dass Unternehmensgründung und Selbstständigkeit einer der schönsten Wege ist, Lebenserfüllung zu finden.
Kein Zweifel, Professor Dr. Honoris Causa Reinhold Wirth, Inhaber des von der SAP AG gestifteten Lehrstuhls für Entrepreneurship an der Universität Karlsruhe, möchte seine Studierenden mit Leib und Seele für das Unternehmertum begeistern, nicht nur die Mechanik von Betriebsgründung und Betriebsaufbau lehren. Wie er bei jungen Menschen die Freude am unternehmerischen Erfolg kultivieren und ihnen das notwendige Gründer-Know-how vermitteln wird, legte der weltbekannte Schraubengroßhändler bei seiner Antrittsvorlesung am 4. November. In seiner beruflichen Laufbahn hat er sich intensiv mit psychologischen Themen wie Mitarbeitermotivation und Fragen der Berufsethik in einer sich wandelnden Gesellschaft beschäftigt. Zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren, so der Unternehmer, zählten die eigene Freude am Ändern und Wagen, Neugier und unternehmerischer Mut zur Übernahme von Verantwortung. Und Neugier, Lust an Grenzerfahrungen waren es auch, die den heute 66-Jährigen bewogen, am Ende seiner Berufslaufbahn als Professor nach Karlsruhe zu kommen. Für Universitätsrektor Professor Dr. Ingenieur Dr. Honoris Causa Sigmar Wittig ging damit eine Vision in Erfüllung.
Aufgrund ihrer herausragenden unternehmerischen und persönlichen Leistungen gelten sie als ideale Besetzung für den Aufbau des neuen interfakultativen Instituts für Entrepreneurship, das von der SAP AG für die Dauer von 10 Jahren gefördert wird.
Wittig dankte dem Unternehmen für den Stiftungslehrstuhl. Als Vertreter von SAP erläuterte Dr. Herbert Heidmann, Leiter der Unternehmenskommunikation, warum seine Firma bundesweit 4 Lehrstühle für Entrepreneurship eingerichtet hat.
Was hochqualifizierte Nachwuchskräfte betrifft, profitieren wir sehr stark von Ausbildungsstätten wie der Universität Karlsruhe. Da wollten wir ein Zeichen des Dankes setzen.
In seiner Antrittsvorlesung Entrepreneurship – Mut zur Verantwortung betonte Reinhold Wirth die Notwendigkeit, in Deutschland wieder eine neue Aufbruchsstimmung und einen neuen Unternehmergeist zu fördern.
Die Zahl der Selbstständigen ist in unserem Lande seit 1970 rückläufig und im europäischen Vergleich sehr niedrig.
Daher müssten die Politiker den über 3 Jahrzehnte praktizierten staatlichen Interventionismus, der zu einem universellen Sicherungsstreben geführt habe, zurücknehmen.
In einem solchen Szenario entsteht ganz selbstverständlich Behäbigkeit, die Eigenverantwortung schläft ein, der Wille zur Leistungsbereitschaft verfällt, Elite wird zum Schimpfwort.
Diesem Trend entgegenzuwirken, werde sein Bestreben sein am Institut für Entrepreneurship.
Die Studentinnen und Studenten möchte ich einladen, gemeinsam mit dem Lehrstuhl im Umfeld dieser technischen Universität mitzuhelfen, Zeichen des Optimismus, der Dynamik, der Lebensfreude zu setzen, um bei jungen Menschen über alle gesellschaftspolitischen Hürden hinweg die Freude am Erfolg, an der Übernahme von Verantwortung ganz allgemein und an der Selbstständigkeit im Besonderen zu fördern.
Reinhold Wirths Lehrprogramm wird durch Vorträge renommierter Unternehmer, durch Exkursionen und Seminare erweitert.
Thank you.
Persönlichkeit von charismatischer Wirkung. Interview mit herausragendem Entrepreneur. War es allein ihr Mut, der sie zu einem solch erfolgreichen Unternehmer werden ließ? Ihre ganz besondere Art der Personalführung und Unternehmenskultur, die zum Beispiel die Arbeitsstätte als fröhlichen Marktplatz der Begegnungen definiert. Was steckt dahinter? Ich möchte mich mehr mit dem gesellschaftspolitischen Aspekt, mit der Sinngebung des Kaufmanns und mit der Freude an einem erfüllten Berufsleben beschäftigen. Einem Unternehmensgründer muss am Anfang das prickelnde Gefühl vermittelt werden, an der Übernahme von Verantwortung und damit auch Macht im positiven Sinn auszuüben. Mit Abstand am wichtigsten ist aus meiner Sicht die Bereitschaft, in den ersten 5 Berufsjahren unbändig zu arbeiten. Querfunk-Spezial, hier ist Sachzwang FM, die beliebte Sendereihe. Heute im ideologischen Staubsauger wird akademischer und wissenschaftlicher Staub gesaugt. Spezialisten fit fürs 21. Jahrhundert, nachdem wir eine Fallstudie am Anfang hatten, wo Ingo Schwarz das Zusammenspiel von Wissenschaft und Gesellschaftsmaschine bzw. Kriegsmaschine am Beispiel des Chemikers Fritz Haber analysiert hat, hörten wir, wie Anton Landgraf das studentische Subjekt des 21. Jahrhunderts charakterisiert hat. Und allgemeiner wurde dann angeguckt, wo und wie die Leute zu solcher Art Spezialisten heranreifen. Christian Brütt hat danach, dem Dr. Indoktrinator übrigens seine Stimme geliehen hat, über die Ökonomie der Bildung referiert. Zwischendurch wurde immer wieder sporadisch Adolf Eichmann eingespielt, auch ein Spezialist, und zwar ein Spezialist vor Gericht, vor 40 Jahren in Jerusalem zum Tode verurteilt. Er war vor allem für die fachmännische Koordination der Menschentransporte ins Vernichtungslager Auschwitz verantwortlich. Und nachdem wir eben noch etwas über die Ideologie des Entrepreneurships anhand einer realsatirischen Lobrede gehört haben, beleuchtet nun Robert Kurz zum Schluss den wissenschaftlichen Positivismus etwas näher theoretisch und unterzieht ihn einer vernichtenden Kritik.
Thank you.
Als der britische Physiker und Romancier Charles P. Snow 1959 seine These von den zwei Kulturen aufstellte, fand er damit nicht nur ein weltweites Echo, sondern prägte auch einen Topos der kulturtheoretischen und gesellschaftspolitischen Diskussion. Diese zwei Kulturen, das ist der Gegensatz zwischen den Welten der Geisteswissenschaft und Literatur einerseits, der Naturwissenschaft und Technik andererseits, die seit dem 19. Jahrhundert immer weiter auseinandergedriftet sind. Der Streit, der sich darüber erhoben hat, ist allerdings ganz oberflächlich geblieben. Denn das entscheidende Problem, nämlich die Einbettung der beiden gegensätzlichen sogenannten Kulturen in eine bestimmte historische Gesellschaftsordnung, kam dabei fast gar nicht zur Sprache. Die Debatte um die These von Snow bezog sich mehr auf das Verhältnis der Naturwissenschaft zur Literatur und Philologie, weniger dagegen auf das Verhältnis der Naturwissenschaft zur Gesellschaftstheorie. Zwar gab Snow in seinem 1963 geschriebenen Nachtrag zu, dass man vielleicht noch von einer dritten Kultur der Sozialwissenschaften sprechen könne, aber das blieb eine Nebenbemerkung. Der Diskurs über die zwei Kulturen vernebelte insofern das eigentliche Problem, weil er sich nicht auf einen Kampf um Positionen zwischen Naturwissenschaft und Gesellschaftstheorie konzentrierte, sondern auf das Verhältnis der naturwissenschaftlichen zu literarisch-künstlerischen Herangehensweise. Dieser Gegensatz konnte als eine Art Familienzwist innerhalb der bürgerlichen Intelligenzia erscheinen, bei dem letztlich die Naturwissenschaft als der angeblich reflektiertere große Bruder besser wegkam, während sich die Vertreter der ästhetischen Intelligenz sich als naturwissenschaftliche Analphabeten bezichtigen lassen mussten. Im Grunde genommen setzte die Debatte über die zwei Kulturen bereits voraus, dass die Wissenschaft schlechthin die Naturwissenschaft ist. Der mögliche Kampf um den Primat zwischen Gesellschaftstheorie und Naturwissenschaft war zugunsten letzterer entschieden, bevor er überhaupt begonnen hatte. Die Frage der dritten Kultur wurde weitgehend ausgeblendet. Wie der sogenannte Positivismusstreit in der deutschen Soziologie zeigte, der zwischen der minoritären kritischen Theorie einerseits und der offiziellen Sozialwissenschaft andererseits geführt wurde, war der Mainstream akademischer Gesellschaftswissenschaft längst auf von der Naturwissenschaft hergeleitete Grundlagen und Methoden eingeschworen. Soweit Gesellschaftstheorie sich von diesem naturwissenschaftlichen Positivismus emanzipiert und in radikale Gesellschaftskritik umschlägt oder diese impliziert, kann sie im Grunde genommen kein akademisches Fach mehr sein. Das liegt natürlich auch am institutionellen Charakter des Wissenschaftsbetriebs selber, der seiner Form nach bürgerlich ritualisiert und nicht für radikale Kritik gemacht, sondern Bestandteil der herrschenden Ordnung mit dem falschen Anspruch auf Objektivität ist. Waren es in der Ablösung von der vormodernen Ordnung vor allem die neuen Naturwissenschaften selber gewesen, die durch ihre Veränderung des Weltbilds Anstoß erregten und von den herrschenden Autoritäten verfolgt wurden, so ist im Binnenraum der kapitalistischen Modernisierungsgeschichte umgekehrt die Gesellschaftstheorie zum potenziellen Gegenstand der Verfolgung geworden, sei es direkt durch Staatsverwaltung und Polizei, sei es subtiler durch die inhaltlich und methodisch eingrenzenden Kriterien der wissenschaftlichen Reputation. Deshalb waren bedeutende Innovationen kritischer Gesellschaftstheorie in der Moderne, der Form nach ganz ähnlich wie die kreative künstlerische Bohème, nicht selten außerhalb oder am Rand der offiziellen Wissenschaft angesiedelt. Seien es zum Beispiel Rousseau im 18. Jahrhundert, Marx im 19. Jahrhundert, die kritische Theorie oder gar die französischen Situationisten um Guy Debord im 20. Jahrhundert. Der großenteils sterile akademische Neomarxismus der 70er Jahre konnte nur vorübergehend als Modeerscheinung darüber hinwegtäuschen, dass die kritische Gesellschaftstheorie grundsätzlich kaum mehr als ein akademisches Aschenputtel darstellt. Heute ist die radikale Gesellschaftskritik fast vollständig aus der akademischen Wissenschaft verschwunden. Als letzter Rest eines nicht auf das naturwissenschaftliche Paradigma reduzierten sozialen Denkens in den Sozialwissenschaften ist die sogenannte Ethik übrig geblieben, eine dem Kapitalismus gegenüber von Grund auf unkritische, individuelle und institutionelle Verhaltenslehre, die sich als bescheidene Reparaturwerkstatt für gesellschaftliche Friktionen anbiedert. Der gegenwärtig grassierende Ethikbetrieb ist der Zustand der akademischen Gesellschaftstheorie nach ihrer bedingungslosen Kapitulation. Die historischen und soziologischen Disziplinen sind methodisch wie inhaltlich abgedrängt, fast schon Orchideenfächer. Der Sieg der Naturwissenschaft über das gesellschaftskritische Denken und ihre Intronisierung als die Wissenschaft kommen nicht von ungefähr. Denn die moderne Naturwissenschaft und die herrschende kapitalistische Gesellschaftsordnung haben einen gemeinsamen historischen Ursprung. Die Naturwissenschaft war gewissermaßen die Hauswissenschaft des aufkommenden Kapitalismus, die das Paradigma für eine subjektlose Objektivität lieferte. Daran konnte die apologetische Volkswirtschaftslehre anschließen, die gewissermaßen das trojanische Pferd des naturwissenschaftlichen Denkens in der Gesellschaftstheorie darstellte. Von Anfang an haben sich Naturwissenschaft und Ökonomie gegen das gesellschaftskritische Denken verbündet, um es schließlich ganz aus dem Pantheon der modernen Wissenschaft zu vertreiben. Der Sieg von Naturwissenschaft und pseudonaturwissenschaftlicher Ökonomie über die Gesellschaftskritik manifestiert sich in zwei wesentlichen gemeinsamen Merkmalen ihrer Methoden: Funktionalismus und Reduktionismus. Funktionalismus bedeutet, dass nicht nach dem Was gefragt wird, sondern nur nach dem Wie, der Art und Weise des Funktionierens, während das Wesen, der Sinn, das eigentliche Dasein des Gegenstands unreflektiert vorausgesetzt wird und außerhalb des wissenschaftlichen Interesses bleibt. Ein Fall für die unfruchtbare Metaphysik, die Religion, die bloß subjektive persönliche Meinung. Für die Wissenschaft gehen die Gegenstände in ihrem Funktionieren auf. In der gesellschaftlichen Praxis handelt es sich um jene von Horkheimer und Adorno kritisierte instrumentelle Vernunft, die Manipulationen nach dem blind vorausgesetzten kapitalistischen Selbstzweck ermöglicht, in den sowohl Naturwissenschaft und Technik als auch die theoretische Ökonomie eingebannt sind. Reduktionismus bedeutet, dass zumindest der Intention nach Gegenstände und Formen höherer Ordnung auf bloße Kombinationen von Gegenständen und Formen niedrigerer Ordnung reduziert werden. Ökonomie und Naturwissenschaft sind sich weitgehend darin einig, dass Geist, Kultur und Gesellschaft auf biologische oder eben ökonomische Elemente, das heißt Funktionen, zurückgeführt werden könnten und diese wiederum auf physikalische. Das menschliche Bewusstsein, das Denken und die damit zusammenhängenden Formen sozialer Interaktion sollen auf neurobiologische Prozesse im Gehirn reduziert werden. Die berüchtigte Weltformel, nach der die Physiker suchen, wäre die Krönung dieses Reduktionismus. Aber es könnte nur eine Lehrformel sein, denn das Bewusstsein erschließt sich aus der Beschreibung neurobiologischer Vorgänge ebenso wenig, wie sich der Inhalt eines Buches, sagen wir über die intellektuellen Defizite von Naturwissenschaft und Ökonomie, aus der Beschreibung der Drucktechnik, der molekularen Struktur des verwendeten Papiers oder der Farbpigmente der gedruckten Buchstaben erschließt. Das Bewusstsein setzt inhaltliche Bedeutung, und das ist ein Was, das nie und nimmer mit dem Vollzug neurobiologischer Funktionen identisch ist. In Bezug auf die Bedeutung und den Inhalt kann sich die naturwissenschaftliche Gehirnforschung nur lächerlich machen. Analog zum naturwissenschaftlichen Reduktionismus verfährt das ökonomische Denken. Vom heute wieder aktualisierten Bevölkerungsgesetz eines Malthus über die sozialdarwinistische Lehre vom Survival of the Fittest bis zur angeblich genetischen Prädisposition von Armut biologisierte es die Gesellschaft, um dieses menschliche Tierreich dann wieder in die pseudophysikalischen Kategorien eines natürlichen Preismechanismus, einer natürlichen Arbeitslosigkeit und so weiter aufzulösen. Gegenüber der Natur wie gegenüber der Gesellschaft entwickelt die Multiplikation des beschränkten Funktionalismus mit dem ebenso beschränkten Reduktionismus zerstörerische Potenzen. Deshalb haben Naturwissenschaft und Ökonomie trotz ihrer vordergründigen Erfolge in der Manipulation von Mensch und Natur letztlich zu keiner Verbesserung der Lebensbedingungen geführt. Die Ökonomie produziert immer neue Armutsschübe und Krisen, die Naturwissenschaft immer neue Zerstörungsdinge. Dieses traurige Resultat ist aber nicht auf einen äußerlichen Missbrauch, eine bloß falsche Anwendung der an sich richtigen Wissenschaftlichkeit zurückzuführen, sondern es ist in den Verfahrensweisen, den Axiomen und dem kategorialen System von Naturwissenschaft und Ökonomie selber begründet. Nicht mit einer absoluten und ahistorischen Objektivität haben wir es hier zu tun, sondern mit einer Filterung der Welt durch die Formen des modernen warenproduzierenden Systems, die sich nicht nur im ökonomischen, sondern auch im naturwissenschaftlichen Denken als bewusstloses a priori geltend machen. Diesen kategorialen Zusammenhang von Naturwissenschaft und Ökonomie der Warenproduktion im Interesse menschlicher Emanzipation kritisieren zu können, müssen verschiedene Fallstricke vermieden werden. So ist es keine Alternative, wenn etwa das physikalische, mechanistische Denken seit Descartes im Namen eines biologistischen Organizismus kritisiert wird, wie es etwa die sogenannte Lebensphilosophie um die letzte Jahrhundertwende versucht hat. Dies hieße nur, den biologischen gegen den physikalischen Reduktionismus auszuspielen, mit in der Regel reaktionären gesellschaftspolitischen Konsequenzen, statt zu einer Kritik des naturwissenschaftlichen Reduktionismus überhaupt zu gelangen. Der Skandal des naturwissenschaftlichen Paradigmas ist ja ein doppelter. Es kann in letzter Instanz weder zwischen toten und lebendigen Gegenständen unterscheiden, noch zwischen Biologie und Gesellschaft. Beide Aspekte dieses zweifachen Schrittes naturwissenschaftlicher Reduktion müssen kritisiert werden, um den naturwissenschaftlich-ökonomischen Zerstörungsdiskurs zu überwinden. Erst recht ist es keine Alternative, zurück in einen synthetisch reproduzierten religiösen Kosmos der Vormoderne flüchten zu wollen. Eine symbolische Ordnung dieser Art mit einem kohärenten Weltbild ist unwiderruflich Geschichte. Jeder Versuch eines Revivals kann nur noch als irrationaler Obskurantismus erscheinen. Der Hokuspokus des längst kommerzialisierten esoterischen Betriebs überwindet den ökonomisch-naturwissenschaftlichen Reduktionismus und Funktionalismus nicht, sondern ergänzt ihn nur. Es sind nicht selten gerade Naturwissenschaftler und Ökonomen, die privat gern Gottes Hand bemühen oder sich die Karten lesen lassen. Kein reaktionäres Zurück hinter die modernen wissenschaftlichen Reflexionsformen kann das Ziel sein, sondern nur ein kritisches darüber hinaus. Der Modus dieser Kritik aber ist notwendigerweise die Gesellschaftstheorie, deren Anwendungsbereich auf die Naturwissenschaft auszudehnen wäre, genauer gesagt auf die gemeinsame historische Wurzel von Kapitalismus, Naturwissenschaft und theoretischer Ökonomie. Es geht nicht darum, die bisherigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse einfach zu negieren oder kulturrelativistisch beliebige Vorgehensweisen in Bezug auf die Natur unreflektiert nebeneinander gelten zu lassen, etwa magische Regentänze und moderne Meteorologie, wie es der ehemals positivistische Wissenschaftstheoretiker Paul Feierabend nach dem Zusammenbruch seines naturwissenschaftlichen Weltbildes vorgeschlagen hat. Ein noch schlimmerer Fall ist der US-Physiker Fritjof Capra, der oberflächliche Parallelen zwischen fernöstlicher Mystik und moderner Physik mit einem seichten Moralismus verbindet. Die Aufgabe ist viel komplizierter. Es gilt, die Naturwissenschaft zu historisieren und einer gesellschaftlichen Selbstreflexion zu unterziehen. Sie ist eben kein unmittelbarer Bezug des Menschen auf die objektive Natur, sondern immer schon selber gefiltert durch den gesellschaftlichen Charakter der wahrnehmenden und forschenden Subjekte. Naturwissenschaft ist zwar ihrem Gegenstandsbereich nach keine Gesellschaftswissenschaft, aber eben eine gesellschaftliche Wissenschaft. Insofern ist sie auch als das Phänomen einer bestimmten historischen Subjektivität zu fassen und die naturwissenschaftlichen Axiome, Kategorien und Verfahrensweisen sind als gesellschaftliche Wahrnehmungsformen zu dechiffrieren. Die Grundfrage lautet also, worin besteht in erkenntnistheoretischer und gesellschaftspraktischer Hinsicht, im Weltbild und in der Vorgehensweise, der gemeinsame und historisch begrenzte zu überwindende Formzusammenhang von Kapitalismus und Naturwissenschaft? In diesem Sinne bestünde die Aufgabe darin, die Kritik an der Pseudo-Objektivität der modernen ökonomischen Kategorien mit einer entsprechenden Kritik an der gesellschaftlich vermittelten Erkenntnisform der Naturwissenschaften zu verbinden, um deren Erkenntnisse gewissermaßen von Grund auf gesellschaftskritisch zu sortieren, jede sozialtechnologische oder sozialbiologistische Interpretation unmöglich und ihren beschränkten Anwendungsbereich deutlich zu machen. Längst ist ja die Physik selber an ihre Grenzen gestoßen, die bloß nicht als gesellschaftlich-historische erkannt werden. Vielleicht gibt die absehbare Blamage einer Weltformel den letzten Anstoß, dass die Naturwissenschaft anfängt, sich ihrer negativen gesellschaftlichen Form kritisch bewusst zu werden. Um das irrationale Moment der modernen ökonomischen und naturwissenschaftlichen Rationalität aufdecken zu können, müssten freilich die Gesellschaftstheoretiker ihren naturwissenschaftlichen und die Naturwissenschaftler ihren gesellschaftstheoretischen Analphabetismus überwinden. Eine solche Perspektive verlangt auch eine institutionelle Kritik des Wissenschaftsbetriebs. Das erstarrte System der Fachidioten wird keine welterschütternde neue Erkenntnis mehr hervorbringen.
War Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger bei Querfunk auf 104,8 MHz. Sachzwang FM heute zum Thema Spezialisten fit fürs 21. Jahrhundert. Was hat Wissenschaftsbetrieb mit der bürgerlichen Gesellschaft zu tun? Was Fachidiotentum mit kapitalistischer Arbeitsteilung? Nach einer Fallstudie über den Chemiker Fritz Haber, der im Ersten Weltkrieg Giftgas einsickelt hat, hörten wir etwas über die aktuelle Situation an den Schmieden, wo die Leute zu solcher Art Spezialisten heranreifen heute. Und zwar von Anton Landgraf und Christian Brütt, die sich über Studenten und Universitäten Gedanken machten. Unterbrochen von Einsprengseln Adolf Eichmanns 1961 vor Gericht in Jerusalem. Übrigens aus dem Film Ein Spezialist. Aus dem Dokumentarfilm. Wer nichts wird, wird Betriebswirt. Daraufhin hörten wir etwas über die Ideologie des Entrepreneurship, insbesondere an der Universität Karlsruhe. Und schließlich beleuchtete Robert Kurz den wissenschaftlichen Positivismus etwas näher und unterzog ihn einer Kritik. Die Musik kam übrigens von Thomas Brinkmann, Scorn, McCarris und Bill Laswell und eine obskure Platte mit Nice Music for Your Home Movies. Dr. Indoktrinator am Mikrofon sagt Tschüss, bis wir uns wieder hören bei Sachzwang FM nächstes Mal. Tschüss!